Auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen, wobei wir heute noch Muttertag haben. Da gab es so ein nettes Gespräch zwischen einem kleinen Sohn und seiner Mutter. Der kleine Mann sagte seiner Mutter: Mutter, ich will mein Leben für dich riskieren. Und die Mutter war ganz gerührt, dass ihr Sohn so etwas sagte. Später im Laufe des Tages fragte er sie dann: Mutti, was bedeutet riskieren? Ja, das ist Liebe zwischen Sohn und Mutter. Aber wir haben ja noch einen anderen Vater und eine andere Beziehung, nicht nur biologisch, sondern auch geistlich, wo es Gemeinschaft gibt. In diese Beziehung geht es hier heute im Kolosserbrief, Kapitel 3, Abvers 12. Einige Ratschläge für gutes Zusammenleben von Christen. So zieht nun als Gottes Heilige und Geliebte Auserwählte mitleidsvolle Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut an. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer wider den anderen eine Klage hat. Wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, was ein Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi walte in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt Gott lieblich in euren Herzen. Und alles, was er tut, mit Wort oder mit Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Ja, gibt immer wieder diese Scherzformulierung, dass eine Frau vor einem Kleiderschrank steht, voller Kleider, und sie hat nichts zum Anziehen. Sie überlegt, was könnte ich denn nun tragen? Bei Männern ist das vielleicht nicht so schlimm, weil die nicht so wählerisch sind oder, keine Ahnung, anders gestrickt sind. Ja, der Paulus macht hier einen tollen Vorschlag. Er bietet etwas an zum Anziehen, was unsichtbar ist, aber aus 5 sehr schönen Farben besteht. Er sagt hier, zieht an, und dann kommen 5 erstaunlich gute Dinge. Aber vorher spricht er davon, dass die Christen, die er anredet, Auserwählte sind, Heilige und Geliebte. Ich weiß nicht, wo sie schon alles mal gewählt wurden, in welche Ehrenämter hinein oder welche politische oder sonstige Verantwortung. Wenn sie gewählt wurden, ist ja immer die letzte Frage, nehmen sie die Wahl an, erst dann ist sie gültig. Wenn Jesus sie gewählt hat oder noch wählen wird, gibt es dieses schöne Wort, Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, aber Jesus wartet auf die Antwort. Ja, das stimmt, ich bin dein. Er sagt seinen Freunden in Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht tragt. Und dass eure Frucht bleibe. Ja, wenn so Jugendliche, was weiß ich, Fußball spielen wollen, steht so eine Gruppe von jungen Leuten da irgendwo auf der Wiese rum und jetzt wählen 2 Leute 2 Mannschaften. Dann bestimmen diese Spielführer, wer in die Mannschaft kommt. Da kann nicht der Fritz sagen, hör mal, ich bin in deiner Mannschaft, das kann er schon sagen. Aber ob er da hineinkommt, bestimmt der Spielführer. Er wird gewählt. Und so hat Jesus irgendwann zu ihnen gesagt, ich möchte, dass du mit mir lebst, und wartete dann auf diese Antwort, ja, das will ich. Ich gehöre zu dir. Dann sind sie ein Auserwählter. Gott arbeitet nicht mit Freiwilligen, sondern mit Auserwählten, die ja gesagt haben, die ihre Erwählung angenommen haben. Ja, aber wenn man gewählt wird, ist das ja nie aus Jux und Dollerei, sondern da steckt immer ein Plan dahinter. Man wird gewählt zu einem bestimmten Zweck. Und wenn sie den Namen Christ tragen, ist das ja ein griechisches Wort, es kommt von Schrein, das heißt Salben. Gesalbt wurden in der Bibel Leute mit besonderer Bedeutung. Im Alten Testament ein König, ein Priester, ein Prophet, ein paar Spezialisten für Sonderaufgaben. Im Neuen Testament ist jeder Christ ein Gesalbter. Das heißt, er hat den Heiligen Geist empfangen. Und die Frage wäre, welchen Auftrag hat jetzt Gott für ihn? Ich denke, er hat den Auftrag, dass er eine Wohnung ist für Jesus und Jesus durch ihn hindurch sein Leben entfaltet. Jesus ist heute unsichtbar, aber durch uns möchte er Gestalt gewinnen. Das ist der Auftrag für uns. Und dazu gehört, dass wir Heilige sind und Geliebte. Heilig wird man nicht gesprochen, sondern jeder Christ ist heilig. Heilig bedeutet für Gott ausgesondert, zu seiner Verfügung stehend. Es wäre einfach ein interessanter Gedanke, nicht nur zu wissen, ich bin in meiner Familie verpflichtet, beruflich orientiert, sondern ich stehe ihm zur Verfügung und bin gespannt, was das bedeutet. Das sind Heilige und dann noch Geliebte. Ich weiß nicht, worüber wir alles erstaunt sein werden, wenn wir in den Himmel kommen, aber ich vermute, dass wir alle beschämt sein werden von der Größe der Liebe Gottes. Beschämt, weil wir heute ihr oft so wenig zutrauen und immer noch Vorbehalte haben, das muss ich selber regeln, weil ich Angst habe, Gott könnte das irgendwie so machen, wie es mir nicht gefällt. Ich denke, wir werden alle begeistert sein von dieser wunderbaren Liebe. Ja, dann ist aber die Frage, heute ist Individualismus modern. Jeder bestimmt, was er tut, alleine. Und früher gab es auch heute noch teilweise diesen schönen Satz, Glauben ist Privatsache. Haben Sie sicher schon oft gehört, vielleicht auch selber gesagt, weiß ich nicht. Glauben ist Privatsache. Ja, aber Christsein ist keine Privatsache. Da spielt jemand mit, der der Herr des Universums ist. Und hier ist die Rede von geliebten Auserwählten, das ist Plural. Das heißt, jeder, der Christ geworden ist, der Jesus im Herzen hat, der spürt, ich bin nicht alleine, da gibt's noch mehr von meiner Sorte und es wäre gut, sie kennenzulernen. Ja, denken Sie an jemanden, der zur Bundeswehr geht als Christ und sich dort ziemlich einsam und verloren fühlt und dann entdeckt er plötzlich einen zweiten Christen und vielleicht sogar noch einen dritten, der ist ganz begeistert und sagt, ich bin nicht mehr allein hier. Wir können uns treffen, austauschen, vielleicht sogar zusammen beten. Ich denke an jemanden bei uns, der auf einer Bank gearbeitet hat und dann plötzlich feststellte, oh, da gibt's noch einen Kollegen oder Kollegin, die Christ ist. Und da ist sogar noch ein Dritter. Und da konnten sie sich ab und zu mal in der Pause treffen und zusammen beten. Christen gehören zusammen und es ist sicher gut, das zu wissen und zu glauben, wobei das für mich nie eine Frage der Konfession ist. Ja, ob jetzt jemand katholisch oder evangelisch oder freikirchlich ist oder gar keiner Kirche angehört, wenn er Jesus kennt, gehört er zu der Gemeinde Gottes und das ist sicher wichtig zu wissen. Ja, dann heißt es hier, von den Christen, wenn sie zusammenleben, sollten sie dieses Gewand mit den 5 schönen Farben tragen, Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Alles interessante Vokabeln, die in unserem Alltagsvokabular überhaupt keinen Platz haben. Wann haben Sie das letzte Mal das Wort barmherzig gehört? Langmütig, Güte, Demut, Sanftmut, vielleicht schon monatelang nicht mehr, aber es gehört zu dieser Kleidung von Jesus. Statt barmherzig sagte jemand einmal warmherzig und das alleine würde schon reichen als gute Übersetzung. Warmherzig zu sein, zu spüren, da ist ein anderer, dem ich mich zuwende und der etwas von dieser Wärme, der Liebe Gottes erfährt, aber auch der persönlichen Wärme. Das ist die Güte. Güte bedeutet auf das Gute bedacht sein. Also nicht nur auf das Richtige, das darf man auch, sondern auch zu überlegen, wie kann man das Richtige erreichen. Ja, vielleicht auch dort, wo etwas nicht gut läuft, nicht nur zu sagen, das ist Käse, sondern zu überlegen, wie könnte es besser werden, auf das Gute bedacht sein. Ja, dann gibt es Demut. Das haben die alten Griechen besonders abgelehnt, auch bei Hitler und Nietzsche und so, war das die Sklavenmoral, die Leute, die von Demut sprechen, so Griechertum, unterwürfig, kein Rückgrat zeigen, Wurm sein, der zertreten wird. Das bedeutet aber nicht Demut, sondern Demut bedeutet, dass jemand nicht mehr egozentrisch lebt, sondern dass er seine Gegenwart und Zukunft Gott anvertraut, nicht mehr seine Ansprüche durchboxt, sondern sagt, ich bin gespannt, was Gott aus meinem Leben macht. Demut hat nichts mit niedrigem Selbstwertgefühl zu tun. Wenn jemand sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, dann ist das kein Zeichen von Demut, sondern von Bitterkeit. Und das ist ein zerstörtes Selbstwertgefühl, das Gott heilen möchte, gerade auch durch Demut, indem er sein Leben Gott anvertraut. Ja, Sanftmut ist das richtige Verhalten in einer Situation. Einige wissen, wo wir wohnen, in der Theodor-Körner-Straße. Und wenn man da so auf die Beethoven-Straße einbiegt, dann gibt's da immer die Vorfahrtsregel rechts vor links. Das heißt, für alle, die von oben kommen, kommen wir von rechts, hätten also Vorfahrt. Das ist aber so ein Lotteriespiel, da hat man vielleicht viermal die Vorfahrt, das fünfte Mal, dann kriegt man sie genommen. Und früher habe ich dann immer, wenn einer die Vorfahrt mir genommen hat, laut gehupt, damit er auch merkt, was er falsch macht. Und da habe ich gerade wieder mal so richtig auf die Hufe gedrückt. Und dann sah ich, dass da zwei ganz liebe Christen aus unserer Gemeinde mir gerade die Vorfahrt genommen haben. Und dann habe ich mich geschämt. Ja, ich habe mir nicht die Vorfahrt genommen. Sie haben sie mir genommen, aber ich habe mich geschämt. Ja, an der Stelle habe ich etwas über Sanftmut gelernt. Ich hupe nicht mehr. Sage ich jetzt nur als Beispiel. Das heißt ja immer die Frage, wo werde ich mich durchsetzen? Wie reagiere ich auch anders? Und das andere ist etwas ruhiger. Ja, Langmut gehört auch dazu. Langmut hat etwas mit Geduld zu tun. Gab es zwei berühmte Christen in England, der Georg Müller und der Darby, beide in Brüdergemeinden tätig. Und der Darby schloss da einen Bruder aus seiner Gemeinde aus. Und der Georg Müller fragte ihn, wie lange hast du denn gewartet, bis du ihn ausgeschlossen hast? Sagte, soweit ich mich erinnere, 6 Wochen. Sagte, wenn du 6 Jahre gesagt hättest, dann hätte ich dir zugestimmt. Aber 6 Wochen, das war viel zu kurz. Die Frage Langmut und gut, ist ein Thema, wie lange Geduld da ist und wie sie angebracht ist. Waren 5 Farben dieser Kleidung, barmherzig sein, gütig, demütig, sanftmütig, langmütig. Und dann steht hier, ertragt einander. Das ist ein Wort, das mir eigentlich gegen den Strich geht. Ich habe mich früher über das Wort nicht gefreut, eher geärgert. Ertragt einander, das klingt so nach Fatalismus. Naja, man kann nichts machen. Wenn er gestanden hätte, vertragt einander, dann hätte ich das ja noch gut gefunden. Aber ertragen heißt so, ich kann nichts ändern. Ja, einige kennen das Zitat von Adenauer, der sagte, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind, andere bekommt man nicht. Es gilt ja auch für Christen, auch in einer Gemeinde. Man muss sie nehmen, wie sie sind. Der eine redet zu viel und zu laut, der andere redet zu wenig. Der eine würde gerne alte Lieder singen, der andere nur englische Lieder. Der eine würde gerne im Gottesdienst sich unterhalten mit seinem Nachbarn, solange es möglich ist. Der andere würde lieber nur ehrfürchtig schweigen. Der eine hat Mundgeruch, der andere verbreitet Wohlgerüche, sage ich jetzt mal scherzhaft. Einander ertragen, einfach stehen lassen. Wir können eigentlich nur uns selber ändern. Der andere muss sich ändern oder Gott muss ihn verändern. Ja, ist sicher eine Lektion, an der jeder von uns zu lernen hat. Meine Frau und ich haben aus Norwegen mal so tolle Steine mitgebracht, so runde, glatte, schöne, flache Steine. Die haben keine Kanten. Aber wenn Sie sich einmal vorstellen, wie die früher mal aussahen, welche Kanten die hatte, welche Risse, bis die sich 100-mal an irgendwelchen anderen Steinen geschliffen haben, gerieben haben und jetzt völlig glatt und rund sind. Ja, so kann es auch sein, dass auch im Zusammenleben manchmal Ecken abgeschlagen, abgeschmirgelt werden, auch durch Konflikte, aber Gott weiterführt und auch weiter hilft. Ja, jetzt die Rede hier von Liebe als Band der Vollkommenheit. Also über das Gewand noch ein schönes Band, was toll aussieht. Im Griechischen gibt es ja viele Wörter für Liebe. Im Deutschen gibt es nur eines. Im Griechischen gibt es ein Wort für Familienliebe, für Bruderliebe, für Freundesliebe, für erotische Liebe zwischen Mann und Frau und dann ein Wort für die Liebe Gottes, das heißt Agape. Und das steht hier, dieses Wort, Agape. Das ist eine Liebe, die man nicht produzieren kann, auch nicht durch Charakterstärke. Die kann einem nur durch Gott verliehen werden, indem Gott in dem persönlichen Leben ist und wirkt. Ja, und das wäre schön, wenn er das tut. Damals gab es viele Schranken zwischen Menschen. Heute gibt es ja vielleicht auch noch Schranken. Damals gab es Schranken zwischen Griechen und Barbaren. Ja, Griechen waren die Gebildeten, Barbaren waren die Leute, die immer Barbar sagten. ja, also die nicht richtig reden konnten, die ungebildet waren. Deshalb hat man zum Beispiel damals gar keine Fremdsprachen gelernt. Wenn man Griechisch konnte, war man perfekt. Alles andere war barbar. Ja, da war also eine Grenze. Dann gab es die Juden, das erwählte Volk Gottes, und die Heiden. Die Juden dachten, die Heiden, das ist Brennholz für die Hölle. Sowas brauchen wir auch. Aber wir sind natürlich im Himmel. Dann gab es die Herren und die Sklaven. Ja, die Herren hatten was zu sagen, die Sklaven waren Eigentum, Besitz. Die hatten gar nichts zu sagen. Aber durch die Liebe Gottes wurden diese Schranken abgerissen. Ja, da gab es plötzlich keine Griechen und Barbaren mehr, sondern nur noch Christen. Keine erwählten Juden und Heiden, sondern Christen, die Juden waren, oder Heiden, die Christen waren. Da gab es keine Herren und Sklaven in dem unterschiedlichen Sinne mehr, sozial natürlich schon, sondern da gab es Brüder und Schwestern in Christus. Wurden Schranken abgebrochen? Das geschieht auch heute teilweise noch. Wäre die interessante Frage, wo es in unserer Gesellschaft Schranken gibt und was es bedeutet, inwieweit Jesus sie überwindet. Ich denke mal an Indien, wo Christen tätig sind und sich ja gerade viele aus der Kaste der Unberührbaren, das heißt, das ist ja gar keine Kaste, sondern das ist unterhalb der vier Kasten, sozusagen der Abschaum der Gesellschaft, wo sich von diesen Menschen ganz viele zu Jesus hinwenden im Glauben, weil sie spüren, in unserem Land ist unser Leben nicht wertgeschätzt, aber bei ihm. Und darüber ärgern sich dann wieder viele Inder der hochgestellten Kasten, dass sich andere Leute für diese niedrigen, asozialen einsetzen und viel Gutes tun. Die Liebe Christi verbindet. Liebe bedeutet auch Interesse und Zeit haben, sich jemand zuwenden oder auch anvertrauen. Ich denke, zur Liebe gehört auch, dass ich dem anderen etwas weitergeben kann, was mich selbst bewegt. Dann ist die Rede von dem Friede Christi in den Herzen. Friede heißt Shalom und Shalom heißt Harmonie. Ja, wir hatten vorhin hier Gesang mit Flöte, Gitarre und Vokal. Wenn das gut gestimmt ist, auch abgestimmt, klingt es schön. Wir freuen uns darüber. Wenn nur eine Seite dieser Gitarre irgendwie schief gestimmt wäre, würden Sie hoffen, hoffentlich ist das Lied bald vorbei, dass wir dieses Gejammer nicht mehr hören. Das heißt, Harmonie ist auch Frieden. Und zu dieser Harmonie gehört das, was hier auch steht, auch Vergebung. Ja, wenn so etwas verstimmt ist, muss man das wieder richtig stimmen. Das heißt, korrigieren. Für uns untereinander heißt das oft auch Vergebung oder sich entschuldigen. Wenn sich jemand nicht entschuldigt, kann ich ihm aber auch vor Gott vergeben, ohne dass er mich angesprochen hat, um wieder Frieden zu haben. Keine Bitterkeit, auch Ärger überwinden durch den Frieden Gottes, durch Vergebung im Herzen. Ja, dann ist die Rede noch von Dankbarkeit. Das ist immer interessant, was wir jeden Tag haben, ist selbstverständlich. Und was selbstverständlich ist, dafür dankt man normalerweise nicht mehr. Auch in so einer Gemeinde ist vieles selbstverständlich, manches ist nicht perfekt, manches reibt sich ein bisschen, manches könnte besser sein. Es ist erstaunlich, Leute, die aus so einer Gemeinde hinausgehen und dann irgendwann wiederkommen oder andere Gemeinden besuchen und plötzlich sagen, Mensch, könnt ihr dankbar sein für eure Gemeinde oder für unsere Gemeinde, weil sie einfach spüren, es könnte auch anders laufen. Ja, deshalb wäre eine kleine Hausaufgabe für Sie und mich, einfach einmal Gott für seine Gemeinde zu danken. Für andere Christen, die Sie persönlich kennen, mit denen Sie vielleicht Austausch oder Gemeinschaft haben, auch danken, dass Jesus in seiner Treue uns bis hierher weitergeführt hat. Dann ist die Rede, dass das Wort Christi in den Herzen wohnen soll. Wohnen, da steht nicht, dass es zu Besuch kommen soll, sondern wohnen. Auch nicht ein Wort zum Sonntag sein soll, sondern wohnen soll, jeden Tag. Die Frage ist, wohnt Gottes Wort in Ihrem Leben, in Ihrem Herzen? Wohnt es in Ihrem Haus, in Ihrer Familie, in Ihrer Ehe oder Freundschaft? Ist dort das Wort Gottes zu Hause oder nur manchmal zu Besuch? Wenn es dort wohnt, dann wird es Ihr Leben prägen und sicher zum Segen sein. Ja, dann ist die Rede von Weisheit, in der wir uns ermahnen und lehren sollen, gegenseitig. Weisheit in der Bibel hat nichts mit Intelligenz zu tun. Weisheit in der Bibel ist eine praktische Form der Lebensbewältigung unter der Führung Gottes. Weisheit, eine praktische Form der Lebensbewältigung unter der Führung Gottes. Dazu kann man natürlich intelligent mitdenken, aber letztlich geht es darum, was Gott plant und was man dann umsetzt. Hier steht das schöne Wort einander oder untereinander. Christsein ist nie eine Einbahnstraße, sondern auch wenn einer meint, ich gebe nur, das gibt es nicht. Er wird immer auch etwas empfangen von jemand anderem und auch etwas nehmen. Und dann ist die Rede hier von schönen Liedern, die wir singen können, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen. Ich habe früher auch in der Schule unterrichtet. Da war ein Junge, der hat so richtig falsch gesungen, aber mit Begeisterung. Der konnte eine ganze Klasse mitreißen mit seinem falschen Gesang. Positiv mitreißen, ja, weil er einfach begeistert mitgesungen hat. Völlig falsch, aber enthusiastisch. Und dann haben andere auch Mut gehabt, mitzusingen. Interessant ist, dass Martin Luther den Kirchengesang eingeführt hat, und zwar auf Deutsch. Bis dahin wurde weitgehend in den Gottesdiensten nicht gesungen, aber in der Urgemeinde wurde schon gesungen, aber zwischendrin scheint es nicht mehr. Und er hat deutsche Lieder gedichtet, damit man sie singen konnte. Sie kennen vielleicht ein paar davon. Heute werden ganz viele neue Lieder gesungen. Ja, hier so Folienlieder sind neu, inzwischen gibt es hunderte. Die ersten neuen Lieder, die so nach dem Krieg entstanden, waren so ja entweder Dauerbrenner oder Ladenhüter, je nachdem. Danke für diesen guten Morgen ist eines, das überlebt hat bis heute, so aus den 60er Jahren. Oder ein Schiff, das sich Gemeinde nennt und ähnliche Dinge. Da gab es vielleicht mal 10, 20 Lieder, die kannte dann jeder. Heute gibt es hunderte von Liedern, die keiner mehr kennt. Viele schreiben selber Lieder und das finde ich eine großartige Sache, weil es zeigt, da ist geistlich Motivation, da geschieht etwas. Interessant wäre, wenn Sie nachher noch eine Tasse Kaffee trinken, fragen Sie sich doch mal, was Ihre Lieblingslieder sind. Aber nicht nur was, sondern auch warum. Und es ist ja oft interessant, dass ein Lieblingslied mit einer Situation zusammenhängt, wo ich es kennengelernt habe oder mit einer Person, durch die es wichtig wurde. Das wäre ganz schön, darüber auszutauschen, was Lieder Ihnen bedeuten. Meine Frau und ich kennen eine Lehrerin, die aus einer schwierigen Familie stammt. Ihr Vater war Alkoholiker. Sie hat gesagt, dass sie oft als kleines Mädchen versucht hat, den Vater, wenn er vom Stuhl gefallen war, wieder raufzuschieben, was ihr natürlich nicht geglückt ist. Sie hat nicht geheiratet, wahrscheinlich, weil sie sich schützen wollte vor einer ähnlichen Beziehung. Hat studiert, wurde eben Lehrerin und besuchte dann einmal die Johannespassion, wo ja lauter Bibeltexte gesungen werden, die Bach dann vertont hat. Und diese Texte hat sie verstanden und kam zum Glauben während dieser Johannespassion an Jesus. Sie ist auch heute noch gläubig, die Johannespassion ist schon viele Jahre her. Sie ist durch ein Lied, eigentlich durch viele Lieder zum Glauben gekommen, weil in diesen Liedern viele gute Inhalte sind. Ja, dann steht hier noch, wir sollten alles tun im Namen des Herrn Jesus. Wir haben ja auch Teenies unter uns und da gibt es so eine Mode, die schon wieder ein bisschen am Abflauen ist. Nicht nur, dass man irgendwelche Ringe um das Handgelenk trägt, sondern auch so ein Bändchen, da steht drauf WWJD. Wir waren zum Beispiel im Urlaub in der Schweiz, meine Frau und ich, und waren da auf einem Berg. Und da saßen so fremdsprachige Leute, junge Leute oben. Und meine Frau entdeckte dann auch so ein Bändchen bei einem WWJD und fragte ihn, ob ihm das was bedeutet. Sagte er ja, auf Englisch konnte er sprechen, obwohl er irgendwie aus Tschechien oder so kam. Ja, doch, er würde das gut finden. WWJD heißt What Would Jesus Do? Was würde Jesus tun? Das ist so eine Bewegung, gibt ein Buch, wo da vieles dazu geschrieben steht. Und das ist nicht schlecht, darüber nachzudenken, was würde Jesus tun? Aber ich nicht nur, wenn er da wäre, sondern ich denke, man sollte einen Schritt weitergehen. Was würde Jesus durch mich tun oder an mir tun in dieser Situation, in der ich bin? Und so Dinge in seinem Namen zu tun, das heißt eigentlich in der Übereinstimmung mit ihm. Der Name Jesus ist ja sozusagen dieser PIN-Code Gottes, denn in diesem Namen können wir auch beten und Erhörung erfahren. und spüren, er ist da. Wenn Sie daran denken, dass es früher Sklaven gab, ein Sklave konnte nichts im eigenen Namen tun. Er war völlig bedeutungslos. Er konnte höchstens im Namen seines Herrn etwas tun, wenn er beauftragt war. Dann hatte das Wirkung. Aber er selber hatte keinen Namen, der irgendetwas zählte. Ja, ich denke, bei Gott zählt letztlich auch nur der Name Jesus, wenn er in ihrem Leben Bedeutung gewonnen hat und dann natürlich auch er sie bei Namen gerufen hat. Ja, der Einstieg war die Frage nach der Kleidung. Ein Kleidungsstück mit 5 schönen Farben, barmherzig, demütig, langmütig, gütig, sanftmütig. Dann klar zu sein, Gott arbeitet nicht mit Freiwilligen, sondern mit Auserwählten, die heilig sind und geliebt von ihm. Für Christen ist es wichtig, einander nicht nur zu tragen, sondern auch zu ertragen und einfach weiterzugehen und dieses Band der Liebe zu entdecken, das uns verbindet und auch Schranken überwindet, den Frieden Christi im Herzen zu haben, nicht Bitterkeit und Ärger, sondern diesen Frieden, der auch durch Vergebung wieder stabilisiert wird. Ja, dann sind Lobgesänge da. Die Frage, ob was für eine Melodie sie manchmal so vor sich hin summen. Und das Wort Christi soll unter uns wohnen, also nicht zu Besuch sein, sondern zu Hause sein. Und wir in seinem Namen handeln. Und das Letzte ist durch ihn danken. Ja, und das wäre diese kleine Hausaufgabe für Sie und mich, einmal zu überlegen, wofür könnten Sie danken, für andere Christen, die Sie kennen, für die Gemeinde, in der Sie leben, was legt Gott Ihnen hier aufs Herz? Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass dein Wort persönlich ist, dass du jedem von uns in deiner Liebe einmal klar machst, dass er von dir erwählt ist, dass du auf seine Antwort gewartet hast oder vielleicht noch warten wirst, wenn sie noch nicht da ist. Danke für deinen Plan, danke auch für diese Möglichkeit des Zusammenlebens. Du siehst, wo das immer wieder eine Herausforderung ist, aber du bist dabei und du führst weiter und schenkst deinen Frieden und möchtest auch deine Liebe erschließen und dein gutes Wort. Amen.